Ansonsten muss man ehrlich sagen, wir reden in Deutschland viel über Klimaanpassung, aber so viel passieren tut nicht. Die Nachbarstadt Bonn bewegt sich gerade, also die ist eine der wenigen Städte, die ich kenne, wo auch das Thema neue Stadtbäume in einer immensen Zahl mehr sind als der Bestand. Also die meisten Städte schaffen es ja kaum, den Ausfall zu kompensieren.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club. Und in unserem Podcast, da geht es eigentlich natürlich immer um Immobilien, sehr oft um Architektur, aber eigentlich fast nie um Landschaftsarchitektur. Und das wollen wir heute mal ändern. Und das aus gutem Grund, weil wenn man sich ja mal überlegt, dass die Freiflächen, die Parks, die Begrünung ja eigentlich die Gesichter unserer Städte auch prägen und das, was wir wahrnehmen, dann ist das ein total wichtiges Thema. Und wenn man dann nochmal weiterdenkt, Klimaanpassung, Artenvielfalt, Biodiversität, dann fällt ja den Landschaftsarchitekten da eine ganz entscheidende Rolle zu. Und deshalb freue ich mich sehr, dass heute Stefan Lenzen bei uns ist. Er ist Landschaftsarchitekt. Seit 2004 selbstständig mit dem Büro RMP Stefan Lenzen Landschaftsarchitekten. Eingestiegen ins Büro ist er, glaube ich, 99, wenn ich es richtig habe. Er nickt, das ist sehr gut. 5 Jahre später hat er es dann übernommen und mittlerweile gibt es Niederlassungen in Köln, in Berlin, in Hamburg, in Mannheim auch. Da gibt es natürlich das große Projekt mit der Bundesgartenschau. Und außerdem ist er Präsident des BDLA, des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekten. Und er ist noch Professor an der FH in Dortmund. Und dann haben wir ganz viele Themen, über die wir reden können. Ich bin froh, dass er da ist. Hallo.
Hallo. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
Sehr schön. Und gebürtiger Kölner, habe ich nachgelesen.
Richtig. Hier geboren, aber in der Eifel auch groß geworden.
Ach, sehen Sie, also haben wir was so gemeinsam. Ich bin auch in der Eifel groß geworden.
Ja. Deswegen kann ich nicht so richtig Kölsch. Aber man identifiziert mich schon als Rheinländer, glaube ich, wenn ich rede.
Ja, ich wollte gerade sagen, das können wir alle nicht verbergen, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Wir haben eine Tradition am Anfang vom Podcast, das ist immer so eine kleine Schnellfragerunde. Ich würde einfach so 3, 4
okay.
Ich versuche kurze Fragen zu stellen und wenn es kurze Antworten möglich sind, ist das auch super. Ich habe gelesen, dass Sie ursprünglich mal Gärtner gelernt haben oder eine Ausbildung zum Gärtner gemacht haben. Stimmt, oder?
Ja, ich habe sogar den Techniker im Gartenlandschaftsbau, habe also 7 Jahre im Galabau gearbeitet.
Ja, was ist denn das Tolle am Gärtnerberuf, das ist doch wahrscheinlich was heute viele junge Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, oder? Die wollen alle irgendwas mit Computer machen, sage ich jetzt.
Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es schon auch junge Menschen, die mit ihren Händen wieder arbeiten wollen. Und ja, also ich bin ja ganz ehrlich, es war eher notgedrungen am Anfang, weil okay. meine Abi-Abschlussnote nicht so gut war für den immensen NC, der auf Landschaftstour damals war. Der war bei 1,3 oder was.
Oh, wow.
Und deswegen, aber im Nachhinein bin ich total happy, weil wenn man das, was man plant, auch selber bauen könnte, ist eine Voraussetzung, die ich, glaube ich, nicht nur Landschaftsarchitekten, sondern auch Hobbyarchitekten, glaube ich, ganz gut finde.
Ja, man hat ein anderes Verständnis dann auch. Ne? Ja,
und Umgang auch mit den Menschen und den Firmen, die einem die Projekte realisieren, weil man versteht deren Bedürfnisse oder Argumente. Und die merken auch von sehr schnell, ob man das auch wirklich versteht, was man da geplant hat oder nicht. Und so haben wir das damals auch gemacht. Wir haben immer jeden Landschaftsarchitekten erstmal ausprobiert. Was können wir denn mit ihm machen oder nicht? Und das, glaube ich, passiert mir nicht mehr. Oder?
Ja, da weiß dann das Gegenüber, das ist jemand, der weiß, wovon er redet. Ja. Und ich habe gelesen, Sie haben in Italien und in Frankreich auch mal gearbeitet.
Ja.
Was hat der Rheinländer denn aus Italien und Frankreich mitgebracht? So an, weiß ich nicht, an... Ja, was bringt man von da mit? Arbeitseinstellung oder überhaupt, weiß ich nicht, auch vielleicht außerhalb der Arbeit?
Das leckere Essen. Also ich war sowohl in Italien, ich liebe italienische Küche, als auch die Normandie, also da ja das Meeresfrüchte-Thema nahegebracht worden, was ich vorher nicht so kannte. Es war auch wieder, weil ich die Wartezeit noch brauchte und jetzt nicht die Zeit als Gärtnerin nur in Deutschland verbringen wollte, bin ich da hingegangen. Und in Norditalien habe ich mich gewundert, also das Klischee, Italiener würden nicht arbeiten, trifft überhaupt nicht zu, zumindest nicht für den Norden. Also es war genauso harte Arbeit und körperliche Arbeit wie in Deutschland auch. Eher noch, dass die Italiener klüger sind und Maschinen schneller eingesetzt haben. Also es war alles ein bisschen mit Hebebühnen, alles mit automatisiert. Also was Maschinen konnten, das musste nicht unbedingt mit der Hand gemacht werden. Also das war schon immer ein Schritt technikverliebter vielleicht auch als der Gartenlandschaftsbau in Deutschland. Und in Frankreich war es ein ganz kleiner Unternehmen, da ging es eher um Pflanze. Also da habe ich in der Baumschule gearbeitet. Also das war aber auch total spannend, weil die Pflanze natürlich und der Baum erst recht unsere Materialien sind, mit denen wir uns ja unterscheiden von den Hofarchitekten und die ja auch eine besondere Rolle in der Zukunft unserer Städte spielen werden.
Ja, genau. Sprechen wir ja gleich auch noch drüber. Mhm. Gibt es einen Lieblingsplatz oder eine Lieblingsstadt, die Sie haben? Irgendwo auf der Welt?
Wenn Sie das jetzt architektonisch oder stadtplanerisch oder landschaftstechnisch meinen, bin ich, vielleicht auch ein Klischee, aber viele haben, ich bin ein total verliebt in Kopenhagen. Ich mag es da, wie die mit ihren Freiräumen und mit diesen Themen umgehen. Ansonsten mag ich Ligurien und Sardinien. Also das ist eher der Ort, wo ich als Mensch leben möchte. Das hat aber wenig mit Architektur zu tun, sondern eher mit den anderen Lebensumständen. Und in Kopenhagen, ich liebe das, wie die Mobilitätswende angehen. Ich liebe das, wie die kreativ, gestalterisch die Plätze entwickeln. Und das ist schon ein Ort, wo man sich viel abgucken kann. Und gleichzeitig auch die Mentalität, die Menschen, die da leben, haben. Also es passt. Ist nicht der kühle Norden, sondern es schon, hat schon was auch mit der Mentalität des Rheinländers gemein.
Ja. Und letzte Frage vielleicht aus der kleinen Schnellfragerunde. Wer kümmert sich zu Hause um den Garten?
Schon ich. Aber habe aber nicht nur die Hosen an, sondern meine Frau, die ist Künstlerin, Malerin, bestimmt schon, wo was weg kann und nicht weg kann und hinkommt. Also ganz.
Aber sie ist froh, dass sie jemand hat, der es dann umsetzt.
Ne? Das ist richtig, aber ob sie meinem Gespür des Entwerfens, des Gestaltens im Garten vertraut, bin ich mir nicht ganz so sicher. Also da kontrolliert sie mich schon. Aber wir haben dann keinen neu gestalteten Garten, sondern ich habe ein Haus aus den 50er Jahren umgebaut. Und der Garten stammt aus dieser Zeit, also der Haupt der Vegetation, und die versuche ich einfach in die Neuzeit zu retten, weil so schöne alte Bäume natürlich total wichtig sind. Und da habe ich nicht versucht, meinen Stempel komplett aufzudrücken, sondern so ganz behutsam durch Interventionen zu arbeiten.
Okay. Ja, sehr schön. Dann war es das mit der Schnellfragerunde.
Gut, sehr gut. Waren Sie schnell genug,
die Frage? Erstens geschafft. Ja, das war wunderbar. Wir haben das schon ganz knapp gehabt, wir haben es auch schon ganz lang gehabt. Also das war ein super Mittel. Ich habe ein Zitat gefunden, wo Sie gesagt haben, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Straßen unserer Städte für die Menschen und nicht für die Autos sind. Wir sitzen in Köln, ich habe gesagt, Sie sind Kölner. Mal die ketzerische Frage, wie viel Hoffnung haben Sie denn noch, dass das in Köln, oder wie gucken Sie als Landschaftsarchitekt auf die Heimatstadt?
Ja gut, dadurch, dass ich jetzt bei zwei großen Projekten, die die Stadt ein wenig verändern werden unter diesem Aspekt, also die Vollendung des inneren Grüngürtels und den Deutzer Hafen beteiligt bin, habe ich es ja ein bisschen selber in der Hand. Mhm. Ich meine, das Tempo in der Umsetzung, sowohl Genehmigung, Planung und das dann noch bauen könnte, schneller sein, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ansonsten, es ist jetzt nicht die Vorzeigestadt, wo man über Mobilitätswende, Klimaanpassung und den anderen Aspekten reden kann. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht lange um den heißen Brei zu reden. Ich meine, wenn man selber in der Stadt ist, sieht man es vielleicht nicht immer so, weil man sich an vieles gewöhnt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da auch jetzt eine Strategie bewusst dahinter ist, diesen urbanen Raum hier in Köln in diese Richtung zu drängen. Sag mal so, ich habe eher das Gefühl, er wird von sich aus gedrängt, aber es ist nicht irgendwie
Dass es so passiert. Also von daher, es sind so ein paar Sachen, die mich, es gibt immer ein paar Ansätze, da sieht man neue Radwege. Also ich finde, die Mobilitätswende ist so das Wichtigste, weil wo sollen wir sonst die Grünflächen generieren und die Baumstandorte generieren, wenn wir nicht aus die befestigten Flächen umwidmen. Und da gibt es dann immer so Diskussionen, dass dann doch die Radschnellwege in den Parks oder in den inneren Grüngürtel oder in Grünflächen sollen, anstatt, sag mal, dem Straßenverkehr die Flächen wegzunehmen. Also dann wird man eher noch dieses Bild von den langsamen Radwegen, aber die Radschnellwege, das sind eigentlich Straßen. Ja. Ob ich jetzt eine Straße für ein Auto oder eine Straße für ein Rad in den Park baue, beides ist absurd. Aber es wird nicht auf demselben Verkehrsraum diese Mobilitätswende gemacht, sondern man sucht neue Flächen, wo man sie reinsetzen kann. Und das sind so ein paar so Aspekte, die ich nicht richtig finde in der Stadt.
Ist denn, Sie sind ja auch in vielen Städten in den, ich glaube, das heißt dann Gestaltungsbeiräte, ne? Wo Sie in diesen Räten mit drin waren. Ich glaube, aktuell auch noch in Neuss, wenn ich es richtig
In Neuss, aktuell in Trier und in Potsdam bin ich noch.
Ja. Also dann haben Sie ja auch einen super Einblick, wie die Städte sich vielleicht auch unterscheiden. Gibt es Städte, wo Sie sagen, so guck mal, die sind schon ein Stück weiter oder die machen irgendwas besonders gut?
Also im Moment muss man da sagen, ist die Stadt Hamburg schon eine, die da auch dieses Thema Mobilitätswende, Freiflächen, Grün und Klimaanpassung sehr strategisch angeht und da auch, ich sag mal, aus den negativen oder Lehren gezogen hat aus ihren Hafen-City-Themen, was haben wir, die ja eher sehr steinern waren und dann nur Wasser als Freiraum hatten. Da sieht man da auch eine Veränderung. Da finde ich schon, dass es sehr strategisch gedacht wird. Ansonsten muss man ehrlich sagen, wir reden in Deutschland viel über Klimaanpassung, aber so viel passieren tut nicht. Also die Nachbarstadt Bonn bewegt sich gerade. Also die ist eine der wenigen Städte, die ich kenne, wo auch das Thema neue Stadtbäume in einer immensen Zahl mehr sind als der Bestand. Also die meisten Städte schaffen es ja kaum, den Ausfall zu kompensieren durch den Klimawandel der letzten Jahre. Fallen unsere gestressten besonders Straßenbäume sofort auf. Berlin müssen sie mal durchgehen. Die kriegen es nicht hin, die Anzahl der jetzigen Stadtbäume zu halten durch ihre Neupflanzung.
Wow, okay.
Und Bonn ist aber dabei sehr strategisch und sehr bewusst da auch das zu forcieren.
Ja.
Ansonsten muss man sagen, in Deutschland ist das Thema noch sehr am Anfang. Also wir gucken, wenn ich Präsentationen halte über, wie kann man denn Straßen umbauen, Plätze umbauen wegen Starkregen und diese Themen. Also da sind es immer wieder Beispiele aus, muss ich ehrlich sagen, aus Frankreich, Paris, jetzt mit der Bürgermeisterin da sehr strategisch auch dieses Thema angeht. Kopenhagen habe ich eben schon gesagt. Und dann sind es immer nur meistens ältere Beispiele.
Wie hat man früher gebaut?
Ja, und wir haben jetzt im BDLA, den im Deutschen Landesprojekt, auf mein Ansinnen auch einen Sonderpreis für Klimaanpassung. Ich war leider bei der Jury nicht dabei, aber die Jury hat den Preis nicht vergeben.
Weil es keine geeigneten
Bewerbungen gab. Ja, es hat natürlich ein bisschen Diskussionen auch von den teilnehmenden Büros gegeben, muss ich ehrlich sagen, weil sie natürlich inhaltlich vielleicht manche die Aspekte erfüllt hatten, aber es ist natürlich bei so einem, wir wollen natürlich auch ästhetische Beispiele, also die Problematik ist natürlich nur die Funktion zu erfüllen, ist natürlich der eine Aspekt, sondern jetzt diese Funktion gleichzeitig und in eine ästhetische, entwerferische gute Leistung zu bringen, das ist die andere Frage und da gab es kaum Projekte.
Mhm.
Die kommen hoffentlich jetzt in den nächsten Jahren, aber da haben wir einen riesen Nachholbedarf in Deutschland.
Ja, das ist dann schon erschreckend, ne? Wenn man, ich meine, Starkregenereignisse, wir haben eben gesagt, wir kommen beide aus der Eifel, da ist noch nicht so lange her. Aber in anderen Städten auch, vor ein paar Wochen, glaube ich, war es ja auch in Nürnberg, wo alles wieder vollgelaufen ist. Da sieht man ja, wie drängend das ist. Und würde man ja denken, so, das ist eigentlich, muss ja ganz top oben auf der Agenda sein bei den Städten. Was aber doch bestimmt ein ganz wichtiger Punkt da ist, ist ja auch diese, ja, konkurrierenden Interessen vielleicht. Also auf der einen Seite sagen wir, die Metropolregionen brauchen Wohnraum. Es soll nachverdichtet werden. Ist ja wahrscheinlich konträr zu dem, was man aus Klimaanpassungsgründen machen würde, ne?
Ja, nicht immer. Aber es wird nicht abgewogen. Also man braucht im Grunde genommen bei jedem neuen Bauvorhaben eine Überprüfung, ob es der Klimaanpassung schadet oder nicht schadet. Also wie so ein Eingriff. Da muss man gucken, kann man ihn ausgleichen, diesen Eingriff? Und das kann man ja heutzutage schon mit Programmen eigentlich testen, welche, also ne, auf der Kubatur jetzt, welche Auswirkungen das auf die klimatische Veränderung hat, auf dem Grundstück, aber auf die Nachbarschaft. Aber dafür muss man erstmal genau wissen, wie die Situation in der Stadt ist und was denn die wichtigen Achsen sind, wo Frischluft oder Kaltluft reinkommt, wo sind die Hitzeinseln, die man im Gegenteil eher entsiegeln anstatt zusätzlich versiegeln muss. Und man kann natürlich grob sagen, je mehr ich ins Zentrum komme, umso schwieriger ist die Situation. Also wenn man die Klimakarten anguckt, dann sieht man schon, das Dunkelrot ist meistens schon in der Mitte. Mhm. Und bei Präsentationen halte ich dann immer die Innenstadt von Köln und von Bonn, zeigt eine Luftbildaufnahme, einfach Google. Und dann sieht man schon vor lauter Grau und Häuser und wenig Grün, dass das logisch ist. Also ja. Alle Innenhöfe der Blöcke sind befestigt, das sind Stellplätze, dass die Anlieferung drin. Die Straßen sind alle versiegelt. Und wenn in Köln eins der auffällt in der Innenstadt, ist der Neumarkt, der aber nur oberflächlich, das ist aber grün, ja. Und Google ist durch die Platanen, aber unten auch komplett versiegelt ist. Und da müssen wir ran. Und das kann man nicht nur mit öffentlichen Flächen, sondern auch mit privaten. Das heißt, da muss auch eine Entsiegelung stattfinden. Und dann muss man eben immer, wenn da neu gebaut wird, dann muss der Bauherr nachweisen, finde ich, dass er mit seinem neuen Gebäude, entweder durch Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, Entsiegelung, Baumpflanzungen, eben für das Kleinklimatische die negativen Auswirkungen durch das Neuversiegelung kompensiert. Und wenn er in Achsen ist oder Räumen ist, die großräumig für eine Stadt, da dürfte eigentlich keine Neubauten mehr geben, sondern da muss man vielleicht sogar drüber nachdenken, über Vorkaufsrechte perspektivisch, da auch Gebäude zu entnehmen. Also ja. Deswegen ist es jetzt in dem Sinne nicht immer eine Konkurrenz, sondern man muss abwägen. Und momentan ist aber Klimaanpassung kein Abwägungsgrund.
Ja, es ist nicht im Fokus. Ich habe gestern, glaube ich, war es in der Zeit, war ein Artikel, wo man solche Klimakarten hatte und Hitzeinseln in den Städten. Und das korreliert ist mit quasi dem sozialen Gefüge auch. Also wo ganz klar irgendwie zu sehen war, es erschließt sich ja eigentlich auch direkt, da wo es besonders heiß war, es sind halt auch die Leute, die wenig Geld haben, sage ich jetzt mal. Es war das Beispiel Essen, glaube ich, im Süden, alles schön, alles grün. Da wohnen halt auch die Leute mit Geld und da hat man nicht so die Hitzeinseln. Also ist ja auch nochmal so eine Korrelation, wie das zusammenhängt. Aber weil Sie gerade auch den Neumarkt angesprochen haben, da ist ja auch so ein schöne Diskussion dann in Köln. Wie war das? Wir kriegen jetzt wieder einen Springbrunnen dahin und das ist dann die Neugestaltung des Neumarkts. So.
Gut, mal. Ja, sage ich nicht so. Ich habe mit meinen Studenten, sind ja nur aus landschaftstechnischer Sicht nur Stadtplaner und Architekten, die ich da unterrichte. Aber vor 2 oder 3 Semestern habe ich die Umgestaltung des Neumarkts unter Klimaanpassungsaspekten als Semesteraufgabe gestellt gehabt. Und er ist sehr grün geworden. Also weil man, es gab ja, glaube ich, von der Initiative der Geschäftsleute und der Immobilieninhaber, die um den Neumarkt herum sind, haben zwar jetzt keinen Landschaftsarchitekten da beauftragt, sondern wieder einen Architekten, der auch ein sehr, ich sag mal, urbanen Platz gemacht hat, aber was ganz gut war in diesem Konzeption ist, war, man konnte die verkehrliche Untersuchung übernehmen. Das heißt, diese Schleife, dieser große Kreisverkehr, der ja eigentlich der Neumarkt ist, der ist nur bedingt noch notwendig. Das heißt, den PKW kann man aus dieser Schleife rausnehmen. Und das eröffnet natürlich andere Möglichkeiten der Anbindung dieses Raumes auch an die Kanten. Und ich finde die Mitte, wir haben so viel Weihnachtsmärkte in dieser Stadt, hier in jeder Ecke wird ein Weihnachtsmarkt gemacht. Klar kommen da die Touristen aus Belgien, Holland dahin, ist auch für einen Kölner schön, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Aber ich glaube, der Platz könnte auch ein Park werden. Klar ist das dann direkt die Argumentation mit dem anderen Brennpunkt, der an dieser Stelle ist. Aber ich finde, das hat auch immer was mit Ästhetik und mit anderer Nutzung zu tun. Also wenn da ein Spielbereich drauf ist und die Menschen in der Innenstadt dann da auch hingehen, weil es ein kleiner Park ist, dann verziehen sich die anderen auch so ein wenig. Ich will sie, ne, das ist ein Problem, das muss man anders lösen. Aber das hat natürlich, die suchen sich die U-Bahn-Anbindung und dann sind das Orte, wo sie ungestört sind. Und dass man geht, ein Neumarkt hält man sich ja nicht auf, wenn nicht gerade ein Event ist.
Man steigt eigentlich nur um.
Und geht da drüber quer.
Und geht in die Fußgängerzone, genau, man geht quer. Und klar, das ist, dann ist es einfach jetzt mittlerweile dann auch ein Drogenumschlagseck irgendwie. Und klar, weil natürlich als Kölner Bürger man den Platz ja auch eigentlich nicht annimmt. So,
ja,
ne?
Man, ja.
Ist ein Verkehrsinsel. Man hält sich da nicht.
Genau, ist ein großer Verkehrsinsel.
Genau, ein Kreisverkehr, ja. Mhm. Aber wir wollen gar nicht jetzt auf den Neumarkt oder auf Köln irgendwie rumhauen. Aber dieses Thema Klimaanpassung und die Rolle dann, die das in den Städten haben muss, das ist natürlich schon, finde ich, unheimlich interessant. Ich habe eingangs gesagt, dass Sie ja in Mannheim die Bundesgartenschau das Areal planen. Vielleicht einmal, dass wir es gesagt haben, der Großteil der Projekte, das sind dann eigentlich öffentliche Projekte, also Parks, die sie machen, öffentliche Auftraggeber, aber auch ja ein Teil private.
Also privat in Richtung Projektentwicklung und Investoren, also jetzt keine Privatgärten.
Das ja, ist, genau. Ja.
Nein, in Mannheim ist, also wir als Büro und vielleicht auch meine Vorliebe, ich versuche oder interessiere mich sehr stark für großräumige Projekte, weil ich damit eigentlich sehe, dass man mit Freiraum Stadtplanung treiben kann. Ich glaube, das zielt ja auch in diese Richtung Klimaanpassung. Es ist nicht immer, geht nicht immer nur um das kleinräumige klimatische Situation, die zu verbessern, sondern man muss dieses Gesamtgefüge Stadt als ein Organismus sehen und gucken, wie da eben wie ein TGA-Planer Lüftungskanäle eben auch verlegt, auch so eine Stadt lesen und versuchen, sie so zu entwickeln. Das sind Gartenschauen, eigentlich ein sehr hervorragendes Instrument, so sehe ich diese Veranstaltung auch und benutze sie auch in den Planungen. Sie werden sie auch von den Städten oft benutzt. Man sieht sie selber als Besucher immer nur mit dem sechsmonatigen Event, mit den schönen Wechselflorblüten und den ganzen Ausstellungen. Das ist nur, ich sag mal, der Anlass und das Instrument, aber der Zweck, der dahinter steckt, ist viel größer. In Mannheim, und das muss man erstmal auch der Stadt Mannheim zugutehalten, sie hat ein großräumiges Konzept entwickelt. Und hat gesehen, dass durch den Wegfall der Kaserne, den nutzen die Amerikaner, dass sie diese Kaserne nicht mehr neu bebauen. Das wäre im Rhein-Main-Gebiet ist genauso ein hoher Druck auf dem Immobilienmarkt wie jetzt hier in Köln-Düsseldorf auch. Hätte man sicherlich komplett vermarkten können, da waren ja schon Bestandsgebäude drauf. Und sie haben aber ein Konzept gemacht und herausgefunden, dass wenn sie den freilassen, da einen Frischluftkorridor für ihre Innenstadt bekommen, vom Odenwald kommend quasi bis in die Innenstadt rein, der jetzt in den Hitzetagen im Sommer im Rhein-Main-Gebiet ist noch schlimmer als hier bei uns, bis zu 2-3 Grad die Temperatur runterbekommen. Und das ist nicht wenig, das ist relativ viel und das funktioniert auch. Und wenn man auf diesem offenen Feld, und das ist dann die Konsequenz daraus, und das ist auch eine Konsequenz, die im inneren Grüngürtel so ein bisschen kommt, Bäume haben natürlich kleinklimatisch eine positive Wirkung, haben den Schatten, brauchen wir auch, um das runterzukühlen, aber wenn es natürlich so große Korridore sind, dann sind sie Widerstände auch. Eher nicht am Anfang, aber wenn sie
gewachsen sind. Kommt die Luft dann nicht durch
sozusagen. Genau, die wird abgebremst. Also die Luft ist, mir wurde die immer vom Klimaplan immer erklärt, wie so eine Joghurtmasse, die also in so einem gewissen zähflüssig ist. Sie ist nicht so, wie man das so sich so vorstellt. Und die wird dann eben dadurch abgebremst, umgelenkt. Und das sind nicht nur keine Gebäude in diesem Korridor, sondern eben entsprechend auch keine große Anzahl von dichten Baumgruppierungen, die natürlich erstmal ein offenes Land haben. Also für eine Bundesgartenschau schon sehr, ich sag mal, ich will nicht den Begriff Wüste.
Ich habe auch gerade gedacht, dann auf den ersten Betrachter wirkt es dann wahrscheinlich ein bisschen karg, ne?
Wenn man
es
freilässt. Und deswegen haben wir aus der Sicht heraus, aber auch aus anderer Sicht heraus, die Räume verbunden. Also den alten Luisenpark aus den 75er Jahren, alter Park klassischer Prägung, sage ich mal, wie die Leute in Nieben, große alte Bäume, klar sind jetzt auch schon 50 Jahre seit der Pflanzung her, haben wir mit der Seilbahn verbunden, um beides zu zeigen. Und aber was ich damit sagen will, das ist das, der Hauptgrund, warum diese Offenheit ist. Und wir haben dann aber ein bisschen arrodiert hat Mannheim am Rande und dann haben wir dem auch eine Parkschale, ich nenne mal klassischer Parkprägung mit Spielplätzen, Sport davor gelegt. Dann ist aber, ich sag mal, 3/4 des Areals ist offen Und das ist aber jetzt, und das ist in den letzten Jahren stärker geworden, diese Komponente in unserem Planung zu integrieren, Lebensraum für seltene Tierarten, also Biotope zu schaffen. Da ist jetzt eine sehr dünenartige, mit Sand und Substraten veränderte Mischung für Sandbienen, 160 Arten, die da vorkommen. Wir haben für Zehntausende von Eidechsen Räume geschafft, für Haubenlärche, also ein Raum, der gestaltet worden ist mit einer Gartenschau, aber ein neuer Lebensraum für seltene Tiere eben geworden ist. Und dieses Artensterben ist ja mindestens genauso schlimm wie der Klimawandel, bedingt sich zwar auch ein wenig und man kann es nicht wirklich kompensieren, aber man versucht es eine neue, also wir müssen so viel multikodieren, aber neue starke Komponente in unsere Planung gekommen, dass auch in öffentlichen oder städtischen Räumen dieser Aspekt berücksichtigt wird.
Fängt eigentlich auch gerade erst an, ne? Dass dieses Thema Artenvielfalt bei Bauprojekten so berücksichtigt wird, oder? Also es wird ja mehr an, weiß ich nicht, Energieversorgung beim Gebäude oder Baustoffe und alles. Also ja. Alles natürlich wichtig, logisch, aber...
Ja, ich glaube, die Landschaftstour hatte sich am Anfang auch bei den Themen Fassadenbegrünung und Dachbegrünung so ein bisschen schwer getan, weil es für uns nichts Neues war. Also da haben wir eben auf meine Lehre und Ausbildung gesagt, in den 80ern, und Anfang der 90er auch noch, als ich angefangen habe zu studieren, war dieses Thema Lebensräume in den Gärten zu schaffen, also diese ökologische Komponente in der Branche sehr stark. Und sie ist dann in den zweiten Hälfte der 90er und in den ersten 10 Jahren der 2000er durch dieses sehr künstliche und ästhetische und gestalterische, sage ich mal, überdeckt worden. Und jetzt kam es in der Öffentlichkeit wieder, aber wir in der Branche haben erst gedacht, das ist doch ein alter Hut, das haben wir doch schon vor 20 Jahren gemacht, so ist es ein bisschen später gekommen. Aber Sie haben recht, bei den Investoren und bei den Entwicklern oder bei den Eigentümern ist das jetzt ein Aspekt, der neu ist.
Ja, ich musste gerade dran denken, also ich habe ja eingangs gesagt, dass wir oft natürlich hier über Immobilienprojekte, also über die Gebäude reden und dann war das ja irgendwann inflationär, dann gab es immer den Bienenstock oben auf dem Dach irgendwie oder das Insektenhotel oder sowas.
Naja, oder die grüne Fassade ist natürlich jetzt ein sichtbares Signet geworden, wo man da natürlich auch, ich bin da immer ein sehr skeptischer, vorsichtiger Mensch bei diesem Thema. Weil klar, wenn man das hoch umrechnet, will jetzt kein Projekt in der Nachbarstadt als Beispiel nehmen, wird dann hochgerechnet, wie viele Bäume, wie viel Masse da eben entsprechend ist. Man muss immer abwägen, was es bedeutet, wie viel Aufwand dafür betrieben wird und welche Wirkung es dann wirklich für den öffentlichen Raum unten am Boden hat. Ne? Und manchmal ist es einfacher, die Massivität oder die Anzahl oder die Dichte der Bebauung zu reduzieren und dafür Bäume unten zu pflanzen, anstatt das ganze Teil mit einem großen Aufwand grüner zu machen. Ja. Also das ist ein bisschen eine gewisse Schwierigkeit dabei. Aber was das Problem ist bei diesen ganzen Themen, dass es ja nicht verpflichtend ist, dass bei einem Neubau oder bei einer Baumaßnahme ein qualifizierter Freiflächenplan, Gestaltungsplan zur Baugenehmigung abgegeben werden muss. Es gibt Baubehörden, die das dann fordern.
Ist aber jeder Behörde
jeder Stand unterschiedlich. Ja. Ne? München hat eine Satzung, die das dann auch verpflichtend ist. Aber das ist zum Beispiel jetzt auch mein berufspolitisches Thema, das eben entsprechend auch ins Baunutzungsverordnung reinzubekommen. Weil die ganzen Punkte, die Sie ansprechen, Klimaanpassung, Starkregenvorsorge, aber auch dieses Artenschutzthema, das muss zusammengeführt werden von einem Landschaftsarchitekten in einen Plan, um an die einzelnen Aspekte abzuwägen, weil heute planen und glauben, man muss die Grundlagen auch ändern, also ich denke auch im BauGB etwas ändern, weil wenn man heute Wohnungsbau plant, Feuerwehr berücksichtigt, die Müll- und die Aufstellflächen, die Fahrrad- und anderen Parkflächen nicht und dann noch die Kinderspielplatzsatzung beachtet, dann ist kein Raum mehr, wo für Aufenthalt oder für Artenschutz oder für andere Themen, weil da ist die Fläche bei der Dichte der Bebauung belegt. Das heißt, dann muss man für Aufenthaltsflächen schon aufs Dach gehen, um Qualitäten zu generieren. Aber je nachdem, wie hoch das Gebäude ist, ist das ja auch keine Qualität mehr. Also da muss man auch stärker reagieren und wir fordern eigentlich so eine Art, so wie die GRZ auch einen Grünflächenfaktor. Also das ist im Grunde der qualifiziert ist, der nicht nur einfach sagt, alles was die GRZ, wenn man von 0,5 die andere Hälfte ist, ist da automatisch die Grünfläche. Nein, man muss es über der Art der Begrünung, der Art der Belegung des Freiraums eben über Punkte so einen Faktor erreichen und festlegen, damit man im Grunde auch eine Handhabung hat, dass Qualität kommt. Also wenn wir die Konkurrenz haben mit Nachverdichtung, dann bedeutet das aber natürlich gleichzeitig, dass wir eine hohe Qualität in der Restfläche bekommen, die diese ganzen Aspekte berücksichtigt. Ne?
Ja.
Es wird also immer komplexer für uns anstatt einfacher.
Ne? Ja, und das ist die Bestrebung dann über den BDLA, das auch in die Regularien quasi
reinzubekommen. Ja, wir sind da jetzt erstmal beim ist ja in Deutschland nicht immer so ganz einfach. Wir fangen dann beim Bund an. Aber für viele der Themen hat der Bund ja nicht die Hoheit. Dann ist das wieder in 16 Bundesländern wieder unterschiedlich.
Ja, okay. Ja.
Es gibt Länder, die haben den Freiflächengestaltungsplan jetzt übernommen. Also Niedersachsen, Bayern überlegt es, Berlin, NRW leider noch nicht. Und dann bedeutet das, wenn der Bund es aber in seiner Musterbauordnung, in den Musterthemen, die ja gerade angegangen wird, eben platziert, dann erhoffen wir uns darüber auch den langsamen, sicher Wasserfalleffekt auf die Länder. Ne?
Dass es runterbricht sozusagen.
Ja.
Ich finde noch einen wichtigen Punkt, den wir ansprechen sollten. Ich habe eingangs gesagt, Sie sind an der FH in Dortmund als Professor ja auch. Das ist im Bereich Architektur und Stadtplanung.
Ja, genau.
Planung, haben Sie gesagt.
Genau.
Wie ist denn die Nachwuchssituation bei Landschaftsarchitekten?
Sehr angespannt. Also ich könnte noch 20 sehr davor packen. Also eigentlich jedes Büro sucht und jedes Büro könnte einstellen. Das ist zwar manchmal regional ein bisschen unterschiedlich, weil ich sag mal Berlin vom Ausland sehr beliebt ist als Zielpunkt, auch zwei Hochschulen hat. Zum Beispiel in NRW haben nur eine Fachhochschule in Höxter.
Ja.
Und ich glaube über 20 Architekturfakultäten. Und ich sage, das Thema Klimaanpassung ist ja im Ruhrgebiet, in der Rheinschiene ein sehr dringendes Thema. Wir brauchen auch Forschung dazu, wir brauchen auch mal einen universitären Standort eigentlich dazu. Und wir können, also die meisten Büros können nicht alle Aufträge, die ihnen angedient werden oder die sie bekommen, überhaupt erfüllen. Und wenn wir diese große Aufgabe, die Sie gerade oder wir gerade darüber gesprochen haben, den Umbau unserer Städte, und da haben wir nicht wirklich viel Zeit, weil wenn man die Klimakarten sieht, bis 2050 vielleicht, und wenn ein Baum jetzt gepflanzt wird, dann hat er die Wirkung vielleicht 2050, aber nicht 2045 gepflanzt. Und diese ganzen Aufgaben zu bewältigen, die aber auch natürlich nicht nur uns betreffen, sondern die Behörden, immer mehr Unternehmen, die auch diese Kenntnisse brauchen, dann glaube ich, dass es faktisch daran scheitern wird. Weil der europäische Markt, der ist abgegrast. Und momentan können wir einen Teil dieser Kapazitäten, die uns fehlen, über, ich sag mal, das sehr weit entfernte ausländische Mitarbeiterinnen kompensieren, das ist aus China und aus Indien.
Okay,
wow. Die gezielt hier hinkommen, hier nochmal ihren Masterstudiengang an Fachhochschulen machen, die, sagen wir, räumlich so liegen, dass sie uninteressant sind für deutsche Studierende. Das ist so ein bisschen auch ein Problem bei uns. Wir haben natürlich Standorte, die aber in Teilen kämpfen um Nachwuchs, weil sie immer so als Thema mit Landwirtschaft oder anderen kombiniert worden sind. Wir sind nicht immer mit der Architektur zusammen. Und dann liegt man in Regionen auf dem ländlichen Raum. Und die heutige junge Generation
will man nicht unbedingt hin. Ja.
Nee, die wollen vielleicht nach London oder nach Maastricht. Hier aus der Region gehen viele. Also, und dann ist vielleicht noch Berlin oder Hamburg interessant. Selbst Köln muss da ja kämpfen. Und aber nach Neubrandenburg oder weiß ich in welchen Regionen will dann keiner. Ne? Und deswegen, wir haben ein riesen Nachwuchsproblem.
Ja. Und auch die Internationalen, die dann kommen, ich meine, wenn man aus China, also die können ja auch wieder nach Hause gehen, um da dann genau dieselben Probleme zu lösen. Das ist ja, glaube ich, in vielen anderen Bereichen auch so ein bisschen der Trugschluss gewesen, dass man immer dachte, so, ach, die sind alle froh, wenn sie nach Deutschland kommen können. Nee, die können auch, wollen vielleicht auch lieber zu Hause dann ihr Know-how anwenden. Ne? Das ist ja auch nochmal ein
Das ist Punkt. Das eine. Und das andere ist, sie sind sehr strategischer unterwegs und sehen uns nicht alleine, sondern sehen Europa. Hm. Und wollen natürlich dann vielleicht auch mal in England, in Frankreich oder jetzt in Skandinavien die ja, sage ich mal, was Stadtplanung anbelangt, ja auch führend sind oder interessant sind, dann wechseln die auch.
Ja.
Und klar können wir durch manche Themen wie Demokratie und Freiheit, individuelle Freiheit auch punkten, dass dann nicht alle wieder zurückgehen wollen, das merkt man schon. Aber klar kann man darauf nicht bauen. Und ich kann natürlich auch nicht, weil ich öffentliche Aufträge habe, nur Englisch mit einer Stadt kommunizieren, sondern da ist auch nur ein gewisser Prozentsatz, sage ich mal, damit auffüllbar. Und dann wird es wieder schon schwierig. Ne?
Ja, sieht man schon die Herausforderung. Ist denn eigentlich diese Zuordnung, wie Sie beschrieben haben, dass Landschaftsarchitektur oft gar nicht der Architektur bei uns zugewiesen ist, sage ich jetzt mal, oder dass das zusammen an den Hochschulen miteinander gelehrt wird oder nebeneinander gelehrt wird. Ist das in anderen Ländern anders?
Und also es ist in Deutschland schon auch
Achso, das gibt es schon, aber nicht immer.
Okay. Nicht immer, ne? Also das muss man schon so sagen. Ja, klar, gibt es. Also erstmal beim anderen Hochschulen, in anderen europäischen Ländern ist es quasi eine Vertiefung eines Architekturstudienganges. Also in Italien zum Beispiel muss man erst komplett Architekt sein und danach kann man sich eine Qualifikation auf Richtung Landschaftstour machen. Also nicht sehr eigenständig. Das finde ich persönlich auch gut, weil man natürlich zusammenarbeitet und ich sage mal, die architektonischen Fähigkeiten Landschaftsarchitekten gut tun. Aber natürlich jetzt mit diesen Themen Klimaanpassung und Arten kommen natürlich dann doch immer mehr spezielle Kenntnisse, die, ich sag mal, aus dem grünen Bereich sind und dann eher aus der Ingenieursbranche sind, sodass das ich langsam ins Grübeln komme, ob es so richtig ist dahin. Ne?
Ja, ja.
Aber wir haben natürlich auch überlegt, ob es aufgrund der, sag ich mal, doch perspektivisch schwieriger werdenden Marktsituation für Architekten, mal einfach mal so eine These hier in den Raum stellen, weil das Thema Neubau, glaube ich, weniger werden wird perspektiv. Ich glaube, wir sind schon nicht fertig gebaut, aber es wird viel Umbau in diese Themen natürlich kommen. Überlegt, ob man einen Grund, wenn man einen Grundschul oder einen Bachelor hat in Architektur und dann einen Master, einen langen Master, also nicht zwei, sondern vier Semester, einen Master in Landschaftstour macht mit einer längeren, ich sag mal, Berufszeit, nicht zwei, sondern vier Jahre, um in die Kammern zu kommen, vielleicht nicht darüber auch Landschaftsarchitekt werden kann. Ne? Das ist so eine Frage. Ne?
Ja,
aber
ja.
Man kennt uns noch zu wenig. Das versuche ich auch mit den geringen Mitteln zwar, die wir als kleiner Berufsstand haben, weil wir natürlich auch glauben, dass die Fridays for Future Generation vielleicht ja prädestiniert ist für unseren Beruf mit den Themen, die wir angehen und die wir bewältigen wollen.
Ne? Ja, ja. Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Vielleicht hat das Gespräch schon ein bisschen dazu beigetragen. Wir müssen das einfach in die Welt raustragen. Aufgaben und Herausforderungen gibt es genug. Und ich freue mich, wenn es erfolgreich ist und wenn wir dann vielleicht einfach irgendwann nochmal sprechen und an vielen dieser kleinen Stellen es einen Schritt weitergegangen ist.
Ja, gerne. Und laden Sie öfters auch andere Kollegen an. Es gibt noch viele spannende Landschaftsarchitektinnen, die für spezielle Themen sicherlich auch der gesamten Immobilienbranche einen guten Input geben können.
Genau, weil das ist am Ende ist es das, ne? Dieses, man muss einfach zusammen, Sie haben es ja auch ein paar Mal gesagt, es gibt einfach die Herausforderungen, die man zusammen lösen muss. Ne? Das kann nicht der einzelne Landschaftsarchitekt, das kann nicht der Hochbauarchitekt, das kann nicht der Projektentwickler, sondern es sind gemeinsame Lösungen.
Ja.
Zusammen reden und austauschen.
Genau.
Ja. Vielen Dank.
Danke.
Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen. Und für alle, die noch mehr zu unserer Interact-Community für Entscheiderinnen und Macher aus Architektur und Immobilienwirtschaft erfahren möchten, die surfen jetzt am besten gleich auf www.interact.network. Da können Sie sich zum Beispiel alle Podcast-Folgen nochmal anhören. Sie können sich über unsere Veranstaltungen informieren und natürlich auch über den Rotunda Business Club. Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und hören Sie nächsten Freitag wieder rein. Ihr Markus Gerhards.
Interact Insights, der Business Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.